Guten Morgen. Zu Beginn singen wir das Lied »In dir ist Freude«. Noch einmal guten Morgen. Von ganzem Herzen heiße ich Sie und euch hier willkommen in der Freien Evangelischen Gemeinde Dortmund an diesem Sonntag. Mein Name ist Frodin Brumshagen und ich werde uns hier durch diesen Sonntag begleiten. Wir feiern diesen Gottesdienst, wie wir alle unsere Gottesdienste feiern, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ganz besonders begrüßen möchte ich heute Morgen alle diejenigen Leute, die Bibelunterricht zurzeit haben. Schön, dass ihr heute dabei seid. Dieser Sonntag ist auch bekannt als Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Es ist der letzte Sonntag im Kirchenjahr, bevor dann der Advent beginnt, in dem wir uns vorbereiten auf die Ankunft Jesu Christi. Ich möchte gerne ein Gebet sprechen. Lieber Gott und Vater, wir kommen heute vor dich, um Gottesdienst zu feiern. Wir wollen dich loben, dir danken, dir begegnen, auf dein Wort hören. Nicht nur in unseren Familien, auch im Bekannten- und Freundeskreis sind geliebte Menschen verstorben. Wir bitten dich um Nähe und Erbarmen angesichts dieser Verluste. Sei du bei uns heute Morgen und auch in der nächsten Zeit. Amen. Ich möchte gerne noch auf einige Veranstaltungen in der nächsten Zeit hinweisen. An diesem Dienstag um 19.30 Uhr hier findet ein Seminar des Bürgerforums statt zu dem Thema Enkelkinder, eine neue, schöne Seite im Leben. Am nächsten Sonntag, am 2. Dezember, findet nach dem Gottesdienst hier ein Mittagessen statt. Ein gemeinsames Mittagessen, bei dem auch Möglichkeit besteht, sich viel auszutauschen, kennenzulernen, wiederzusehen. Die Erlöse, die bei diesem Mittagessen gesammelt werden, fließen der Heizungsanlage unserer Gemeinde hier in diesem Gebäude zugute. Viele weitere Veranstaltungen und Hinweise sind auch auf den ausgeteilten Handzetteln zu finden, die am Eingang erhalten wurden. Am letzten Sonntag wurde Kollekte gesammelt, und zwar für das Inisini-Projekt. Dabei sind in der Kollekte, in dem Gottesdienst, insgesamt 530 Euro zusammengekommen. Dafür möchte ich ganz herzlich danken. An diesem Sonntag wurden auch weitere Aktionen durchgeführt vom KIGO und den Kindern, wie zum Beispiel der Verkauf von leckeren Waffeln. Am Sonntag sind somit zusammen 1.511,68 € zusammengekommen. Und insgesamt bei den 4 Aktionstagen, die bereits zu Inisini stattgefunden haben, sind somit 2.500 € zusammengekommen. Das entspricht immerhin schon 1% des gesamten Haushalts des Inisini-Projekts. Also vielen Dank für diesen reichen Segen. Während des nächsten Liedes an diesem Sonntag sammeln wir die Kollekte ein für Belange unserer Gemeinde, speziell für die Heizungsanlage. Da vorne im Foyer findet sich ja auch das Heizungsthermometer. Das zeigt aber nicht die Temperatur an, sondern wie viel Geld dafür schon zusammengekommen ist. Insgesamt sind wir jetzt bei fast 17.500 €. Es fehlen also nur noch 10.500 €, um die Kosten dieser neuen Heizung vollständig zu decken. Dafür wird während des nächsten Liedes eingesammelt. Nach dem nächsten Lied wird Pastor Arne Völkel zu uns sprechen.
Ganz herzlichen Dank für die eingelegten Gaben, für die eingelegte Spende für unsere Gemeinde. Und damit sind wir schon beim Thema dieses Gottesdienstes und meiner Predigt. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Umso besser, wenn ihr gerade eure Taschen geleert habt und das Geld eingelegt. In dem ältesten Kreis unserer Gemeinde, also in der Gemeindeleitung oder Presbyterium, sprechen wir immer wieder über Belange der Gemeinde und in der vergangenen Zeit immer wieder auch über Finanzen. Und bei diesen Überlegungen tauchte dann plötzlich in unserem Gespräch diese Überschrift auf, die dann mein Thema für die Predigt wurde, nämlich das letzte Hemd hat keine Taschen. Mit dem Thema habe ich dann sehr bald auch einen Predigttext gefunden oder 2 Texte, die ihr findet auf euren ausliegenden Zetteln. Und die gehen dieser Frage nach, wie wir mit unserem Geld haushalten und wie wir damit umgehen können. Da schreibt der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, Kapitel 16, 1-4. Ich komme jetzt zu der Geldsammlung für die Gemeinde in Jerusalem. Ihr müsst es so halten, wie ich es auch in den Gemeinden in Galatien gesagt habe. Jeden Sonntag legt ihr bei euch zu Hause etwas auf die Seite, so viel wie jeder oder jede entbehren kann. Bewahrt es auf, dann muss es nicht erst gesammelt werden, wenn ich komme. Nach meiner Ankunft werde ich die Brüder, die ihr aussucht, mit Empfehlungsschreiben nach Jerusalem schicken, damit sie eure Spende übergeben. Wenn es sich empfiehlt, dass ich selbst mitkomme, werden wir gemeinsam reisen. Und ein zweiter Text aus der Apostelgeschichte 11, die Verse 27 bis 29. Während dieser Zeit kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen, Agabus, trat vor die versammelte Gemeinde und sagte auf Eingebung des Heiligen Geistes voraus, dass eine große Hungersnot über die ganze Erde kommen werde, wie sie dann auch tatsächlich unter der Regierung des Kaisers Claudius eintraf. Da beschloss die Gemeinde in Antiochia, den Brüdern und Schwestern in Judäa nach Kräften zu helfen, entsprechend dem, was die Einzelnen in der Gemeinde erübrigen konnten. Paulus fordert die Gemeinden in Galatien auf, Geld einzulegen, und zwar für eine Gemeinde, die in Not geraten ist, das ist die Gemeinde in Jerusalem. In dieser Gemeinde waren vor allem Judenchristen zum Glauben an Jesus Christus gekommen, also Juden zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Und in Galatien waren die Christen überwiegend aus der heidnischen Gesellschaft konvertiert zum christlichen Glauben. Was Paulus also erreichen möchte mit seiner Sammlung ist, dass sich die Heidenchristen und die Judenchristen solidarisch zueinander verhalten. Und in diesem Fall ist es so, dass den Judenchristen in Jerusalem das Geld ausgegangen war. Das hatte verschiedene Gründe. Auf jeden Fall war es eine schwierige Situation, denn die Gemeinde in Jerusalem wird als arm bezeichnet. Im Galaterbrief Kapitel 2, Vers 10 spricht dann Paulus davon, dass es eine Abmachung gab oder eine Absprache, nämlich bei dem Jerusalemer Apostelkonzil. Bei diesem Konzil wurden über viele Dinge gesprochen, die für die Gemeinde Jesu verbindlich sein sollten, und zwar verbindlich in allen Gemeinden. Und da wurde eben auch verabredet, so schreibt es Paulus im Galaterbrief, dass die Missionare, die auf dem Missionsfeld waren, dafür sorgen sollten, dass andere Gemeinde der hilfsbedürftigen Gemeinde in Jerusalem finanzielle Unterstützung leisteten. Und weil Paulus ein Missionar war, hat er genau das getan. Er hat sich an das gehalten, was die Absprache war. Er hat in den Gemeinden, in denen er predigte, lehrte und verkündigte, in den Gemeinden, die er gegründet hat, auch daran erinnert, dass sie ihr Geld mit denen teilen sollten, die weniger hatten. Eine Frage an euch, die ihr hier im Gottesdienst seid. Ich bitte um Handzeichen. Wer von euch kommt ohne Geld aus? Das überrascht mich nicht. Nur ein junger Mann kommt ohne Geld aus. Wofür brauchen wir Geld? Ihr braucht Geld am Kaugummiautomaten, ihr braucht Geld für euer Handy, ihr braucht Geld für irgendwelche Klamotten, die ihr euch vielleicht kauft. Und ihr braucht natürlich Geld, wenn ihr nichts basteln wollt zu Weihnachten, sondern bei Amazon euch durchklickt und irgendwas kaufen wollt. Wofür brauchen wir denn noch Geld? Wir brauchen Geld für unsere Miete. Und die steigt ja in der Regel. Dass dies weniger wird, ist selten. Andere brauchen Geld, um ihre Hypothek für ein Haus abzutragen. Wir brauchen Geld, um unsere Fahrmittel, ob nun Bahn oder Auto, zu finanzieren. Wir müssen Versicherungen zahlen und wir brauchen Geld natürlich auch für Steuern, die wir abführen. Wir brauchen Geld für Nahrung und wir brauchen kein unerheblicher Posten Geld für die Ausbildung unserer Kinder. Und je mehr Kinder man hat, desto mehr Freude hat man daran. Wir brauchen Geld, auch viele zunehmend, um die alten Eltern zu unterstützen, die ins Seniorenheim gehen. Und das ist auch nicht das Preiswerteste. Geld ist also eine Notwendigkeit in unserem Leben und für uns alle. Und neben dem, was wir wirklich unbedingt brauchen, gönnen wir uns natürlich auch gerne mal ein Essen in einem Restaurant, einen Kinobesuch oder einen Urlaub. Wenn ich euch jetzt frage im biblischen Unterricht, wie funktioniert denn Gemeinde, dann antwortet ihr mir wahrscheinlich, Gemeinde funktioniert völlig anders. Da wird gebetet, gesungen und Gottesdienst besucht. Stimmt, aber auch Gemeinde braucht Geld. Und darum zu reden, ist vielen sehr wenig lieb oder unlieb, sagt man. Das gehört irgendwie nicht in die Verkündigung, schon gar nicht in einem Gottesdienst. Die Sache mit dem Geld ist so ein bisschen, Geld hat man, darüber redet man nicht. Aber nochmal, wie funktioniert denn unsere Gemeinde? Auch sie kommt ohne Geld nicht aus. Auch auf diesem Haus liegt eine Hypothek, die muss abgetragen werden. Dieses Haus wird geheizt, das ist wunderbar. Nicht nur die Heizung kostet Geld, sondern auch das verbrauchte Gas, Strom, Wasser, der Kaffee, den ihr gleich trinkt, die Fortbildung für Mitarbeiter, die wir unterstützen, die Unterstützung für Missionare, die wir aussenden als Gemeinde. Auch wenn wir Feste feiern, das kostet auch etwas, genauso wie die Instandhaltung dieses Hauses, Reparaturarbeiten. Gehälter kosten Geld. Die Geldsammlung in Jerusalem macht eines deutlich. Nur in der solidarischen Gemeinschaft kann die Aufgabe gestemmt werden. Ihr müsst es so halten, lesen wir da, oder Einheitsübersetzung formuliert etwas straffer und textnäher. Auch ihr sollt euch an das halten, wie ich es in den Gemeinden in Galatien gesagt habe, oder Einheitsübersetzung, was ich für die Gemeinde in Galatien angeordnet habe. Eine Anordnung, ihr Lieben, enthält eine Verpflichtung. Und da sind wir wieder bei diesem unangenehmen Thema mit dem Geld und jetzt geht es um Pflicht, ich ahnte es. Paulus richtet diese Verpflichtung an alle in der Gemeinde. Und jetzt ist mancher wahrscheinlich clever und sagt, naja, zur Gemeinde gehöre ich ja nicht. Ich bin ja kein Mitglied. Diese Woche hatte ich 2 Mitgliedsanträge von 2 jungen Menschen. Und ich habe mich sehr darüber gefreut. Die haben gesagt, wir wollen gerne Mitglied der Gemeinde werden. Und vielleicht denkst du jetzt und schmunzelst in dich herein, ja, Pech gehabt, ab jetzt musst du zahlen. Aber was Paulus doch hier deutlich macht, ist, es ist nicht die Aufgabe Einzelner oder sogar weniger, sich an den Aufwendungen der Gemeinde zu beteiligen, sondern es ist eine Aufgabe für alle, die Gemeinde bilden. Und das sind nach meinem Verständnis nicht nur die Mitglieder der Gemeinde, sondern auch die Freunde. Also auch wenn du nicht Mitglied der Gemeinde bist, hast du nach dem, was der Apostel Paulus sagt, eine Verpflichtungsbeteiligung eingegangen. Wie war das damals mit dem Mitgliederverzeichnis? Wir wissen eigentlich gar nichts darüber, aber sehr wahrscheinlich haben sie keine Mitgliederliste geführt, sondern zur Gemeinde zählte der, der im Gottesdienst war, der an den Hausversammlungen teilnahm, bei uns heißt das Hauskreise. Zur Gemeinde hörten die Menschen, die zum Gottesdienst kamen, um von den Aposteln oder anderen Lehrern das Wort ausgelegt zu bekommen. Zur Gemeinde gehörten die, die auch profitierten von den Sammlungen der Gemeinde. Wir lesen in der Bibel von Unterstützung, von Armen, von Suppenküche und dergleichen mehr. Ja. Ich habe bisher in der Gemeinde aus Überzeugung stets ganz große Zurückhaltung geübt im Reden über Geld. Weil ich finde, es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, dass man sein Geld auch der Gemeinde gibt und zur Verfügung stellt. Ich nehme aber wahr, dass das nicht mehr selbstverständlich ist. Und deswegen möchte ich darüber heute sprechen und auch im kommenden Jahr dieses Thema dann und wann aufgreifen. Denn es ist schlichtweg biblisch, auch vom Geld zu reden. Erstaunlich oft geschieht das in der Bibel. Und über das kommende Jahr, ich hatte es gesagt, möchte ich einfach einige Texte euch vorstellen, die da verhandeln. Ich war selber überrascht, wie häufig das doch Thema ist, auch in den Gleichnissen Jesu und im Alten Testament erst recht. Und noch etwas möchte ich euch einfach ganz offen mitteilen. Warum predige ich über dieses Thema? Um es deutlich zu sagen, wir als Gemeinde hier befinden uns in einer sich erkennbar zuspitzenden finanziellen Situation. In unseren Gemeindemitgliederversammlungen haben wir darauf schon hingewiesen. Aber ich habe mir gedacht, die 70, die da sitzen von den 250 Mitgliedern, die wir haben, und darüber hinaus die etwa 100 Freunde unserer Gemeinde, da lohnt es schon zu sagen und den Kreis etwas zu erweitern und darüber auch hier zu reden. Und deshalb meine Bitte. Erkennt bitte jeder, der unsere Gottesdienste oder Gruppen besucht, ob Mitglied oder nicht. Erkenne bitte deine biblische Verpflichtung. In Apostelgeschichte 11,29, da lesen wir, da beschloss die Gemeinde in Antiochia, den Brüdern und Schwestern in Judäa nach Kräften zu helfen. Es war also ein gemeinsamer Beschluss. Die haben sich zusammengetan, zusammengerauft und gesagt, das machen wir jetzt. In 1. Korinther 16,3 in eurem Text, da beschreibt dann Paulus das, wie mit dem Geld umgegangen wird. Nach meiner Einkunft werde ich die Brüder, die ihr aussucht, mit Empfehlungsschreiben nach Jerusalem schicken. Und wenn es sein muss, reise ich selber mit. Also was hier gesagt wird, es werden Menschen aus der Gemeinde ausgesucht, denen die Gabe, die Spende überbracht wird. Übergeben wird, damit die, die im Gürtel oder im Hemd, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, nach Jerusalem brachten. Die reisten natürlich nicht alleine. Das hatte nicht nur was damit zu tun, dass man auch mal überfallen werden konnte und zu mehreren war man vielleicht etwas wachsamer, sondern es hatte vor allem auch was mit dem Augenprinzip zu tun, also nicht nur einer hat das Geld, sondern andere schauen mit darauf. Und wer sich in den Gepflogenheiten unserer Gemeinde nicht so gut auskennt, dem möchte ich sagen, dass wir dieses Prinzip im Grunde adaptiert haben und modernisiert für unsere Verhältnisse. In dieser Gemeinde ist es so, dass es eine Gemeindemitgliederversammlung gibt. In dieser Mitgliederversammlung wird immer im Frühjahr der Haushaltsetat für das kommende Jahr vorgestellt und der des vergangenen abgenommen. Bin ich noch zu hören? Also, in dieser Gemeindemitgliederversammlung wird der Haushalt unserer Gemeinde jeweils besprochen. Und es gibt in unserer Gemeinde Ausgabenregelungen. Vielleicht habt ihr manchmal die Idee, na, Geld scheint ja da zu sein und das gibt man dann irgendwie aus. Nein, es gibt Ausgaberegelungen. Hier kann niemand beliebig Geld ausgeben, auch nicht die Gemeindeleiter. Und es gibt natürlich eine Kontoführung, es gibt einen Kassierer und es gibt eine Kassenprüfung. Ich führe das so aus, um euch zu vermitteln, dass wir im Grunde es genauso halten. Mein Ohr ist irgendwie zu klein. Dass wir es genauso halten, nur in angewandter Form, wie wir es hier in der Bibel lesen. Wir verfügen gemeinsam über die Ausgaben unserer Gemeinde. Wir profitieren gemeinsam von dem gespendeten Geld. Und darum sollen wir uns daran alle beteiligen. alle, die davon profitieren. Wie gestaltet sich das jetzt persönlich? Ich habe mich erinnert, als ich im Kindergottesdienst war, als kleiner Junge, da war das so im Auto, wenn wir hatten einen sehr langen Weg zur Gemeinde, wenn wir dahin fuhren, halbe Stunde quer durch Köln, gab so geschätzt 30 Ampeln. Und wenn wir dorthin fuhren, dann war es so, dass meine Mutter mir aus ihrem Portemonnaie Geld gab. Und sie sagte es für die Kollekte im Kindergottesdienst. Ich ging damals noch nicht arbeiten. Aber meine Mutter hat mich niemals danach gefragt, was ich mit diesem Geld machte. Ich hätte das Geld einfach in die Tasche stecken können und ein Eis für kaufen. Meine Mutter hat mir die Verantwortung für dieses Geld übertragen, gib es in die Kollekte und nie wieder danach gefragt, wo es geblieben ist. Mir war das eine große Lehre, ich finde das großartig, das war sehr weise, mich früh daran zu führen, Verantwortung für das eigene Geld zu übernehmen, auch wenn es nur ein kleiner Betrag war. Wie macht das Paulus hier ganz persönlich? Es sticht ins Auge, dass es um Bereitwilligkeit geht. Vers 2, jeden Sonntag legt ihr bei euch zu Hause etwas auf die Seite, so viel jeder oder jede entbehren kann. Ihr Lieben, wahres Geben kommt immer aus dem Herzen. Das ist keine gezwungene Sache. Das ist nichts, mit dem man sich quält. Sondern wahres Geben und Teilen kommt aus dem Herzen. So viel, wie jeder entbehren kann. Aber jetzt kommt ja die spannende Frage, wer legt das denn fest, was ich entbehren kann? Du selbst legst das fest. Es ist ein Thema, das du nicht an andere delegieren kannst. Wie viel und was ist richtig? Das entscheidest du selbst. Glaube und Nachfolge Jesu bedeutet, eigene Entscheidungen treffen zu müssen. Wie am Anfang der Jesus-Beziehung, wo wir Ja gesagt haben zum Glauben an Jesus Christus, so setzt sich diese Entscheidung auch im Glaubensleben fort. Du entscheidest ganz persönlich. Glaube ist immer persönlich. Die Beziehung zu Jesus Christus ist persönlich. Du hast die Eigenverantwortlichkeit. Und das gilt für alle ethischen Fragen, diese Eigenverantwortung vor Christus, und das gilt eben auch für den Umgang mit unserem Geld. Und was sagt Paulus, wie soll das geschehen? Legt etwas auf die Seite, so viel jeder oder jede von euch entbehren kann, oder in der Apostelgeschichte, dem Text, nach Kräften zu helfen. Deutlich wird, was wir geben, ist individuell völlig unterschiedlich. Es gibt kein einheitliches Maß. Selbst unser Steuersystem hat das begriffen, dass das keine gute Regelung wäre, wenn jeder dasselbe gäbe, sondern auch unsere Steuerausgaben orientieren sich an unseren Einnahmen. Also es ist individuell unterschiedlich und, das wird deutlich, legt das zur Seite, das geschieht also überlegt, nicht irgendwie so zufällig. Nein, es geschieht überlegt, da haben sich Menschen Gedanken gemacht. Dazu fordert Paulus die Leute auf, überlegt, was ihr erübrigen könnt. Tut das nach Kräften und Vermögen. Und mit dieser Regelung wird einerseits kein Gemeindeglied über die finanziellen Möglichkeiten hinaus strapaziert, über seine persönlichen finanziellen Möglichkeiten. Andererseits soll aber auch niemand weniger geben, als er vermag. Und damit taucht das nächste Thema auf. Was vermag ich denn? Ich kriegte diese Tage, ihr wahrscheinlich auch, man kriegt jetzt ja ständig irgendwelche Briefe ins Haus. Jetzt musst du kaufen, so günstig war es nie und außerdem Weihnachten kommt. Also kriegte ich jetzt einen Brief von Amazon Prime. 7,99 €. Und du kannst unentwegt Fernsehen gucken. ja, was mache ich mit diesem Brief? 7,99 pro Monat, kann ich das entbehren? Ja. Das Geld kann ich entbehren. Müsste vielleicht mit meiner Frau drüber sprechen, aber ich glaube, das geht klar. Und kann ich Amazon Prime 24 Stunden am Tag Fernseh gucken entbehren? Ja. Kann ich auch entbehren. Und was mache ich nun? Will ich die 96 Euro übers Jahr für einen anderen Zweck ausgeben? Das Geld habe ich ja. Amazon brauche ich nicht. Sollte ich diese 96 Euro einfach zur Unterstützung der Gemeinde investieren oder eines bedürftigen Menschen, eines Freundes, eines Missionars? Oder könnten diese 96 mein Jahresobolus für die Obdachlose in der Einkaufsstraße sein? Die sitzen da überall rum. Lege ich die 96 Euro zurück und immer wenn ich einen sehe, kriegt der einen Fünfer oder so, bis es die 96 eben weg sind und dann ist Ende. Also was mache ich mit diesem Geld? Leg etwas auf die Seite, so viel du entbehren kannst. Wir merken, so schnell fertig ist man damit nicht. Niemand soll weniger geben, als er vermag, haben wir gelesen. Und ich habe von der Eigenverantwortung gesprochen. Darum drei Dinge, die mir praktisch helfen. Das erste, schau nicht auf das, was dir fehlt. Schau nicht auf das, was dir fehlt. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit merken wir, dass das Angebot in unserer Konsumgesellschaft ist unübersehbar. Es gibt so viel Klamotten, die du kaufen brauchst, kannst, das ist unsäglich. Und brauche ich das? Und wie lange werde ich das verwenden und wann wandert das in den Müll? Ein unendlich breites Angebot und ich finde es wichtig, nicht auf das zu schauen, was mir fehlt, denn fehlen tut mir gefühlt immer was. Also ich könnte anfangen, auf den Ferrari zu sparen. Ich finde, der fehlt mir. Ich könnte aber auch kleiner denken, den Großbildschirm. Meiner ist, weiß ich nicht, wie viel Zoll, aber es gibt ja so Megadinger. Wäre gut für die Augen. Also man findet auch immer ein Argument, wisst ihr. Das ist ja das Problem, man findet immer ein Argument. Schau nicht auf das, was dir fehlt. Denn wenn wir damit anfangen, werden wir immer etwas finden und das Geld wird immer rausgehen. Das Zweite, schau nicht auf das, was du sonst noch mit dem Geld machen könntest. Das ist auch so eine Falle. Du gibst dein Geld aus, du spendest es für irgendeinen guten Zweck, gibst es der Gemeinde und dann liegst du nachts grübelnd im Bett und sagst, boah ey, dafür hätte ich mir aber auch das schöne Kleid holen können, die neuen Felgen auf dem Auto, das neue Handy. Keine Ahnung, was dir einfällt. Sobald wir beginnen, darüber zu grübeln, was wir mit dem Geld noch machen hätten können, sind wir beim Thema Herz und gib gern. Und meine Empfehlung ist, fang nicht an, darüber nachzudenken, sondern halt das fest, was du dir vorgenommen hast und das tu. Und das Dritte, trau dich zu teilen. Trau dich zu teilen. Ich habe vom persönlichen Glauben gesprochen, von der persönlichen Beziehung zu Jesus und von der persönlichen Entscheidung. Und da ist es einfach, was daraus folgt, ist das Handeln. Glaube vollzieht sich ja nicht im Denken, sondern im Handeln. Da wird er konkret. Also probiere es aus. Probiere es aus, ob dir was fehlt, wenn du mein Beispiel 7,99 Euro nicht nach Amazon gibst. Tu es konkret und beständig. Wir lesen hier, Paulus empfiehlt der Gemeinde oder er ordnet das so an. Jedes Gemeindeglied soll jede Woche etwas Geld zurücklegen. Grund für diese Bestimmung ist, dass die Geldsammlung nicht erst dann erfolgen soll, wenn Paulus nach Korinth kommt. Dann wäre nämlich wahrscheinlich nichts da. Dann hätten die korinthischen Gemeindeglieder das Geld, das sie haben, anders wie ausgegeben. Es wäre wahrscheinlich nichts angespart worden und es käme auf jeden Fall weniger Geld zusammen. Paulus bestimmt deswegen sogar den Tag, an dem jeder etwas Geld zurücklegen soll. Es soll am ersten Tag der Woche geschehen, also am Sonntag. Deswegen ist diese Sammlung am Sonntag auch bei uns üblich. Der Grund für den Wochenrhythmus allerdings ist unklar. Geht Paulus von einem sonntäglichen Gottesdienst aus, wie wir ihn heute feiern? Das wissen wir nicht genau. Ich finde auffällig, dass Paulus sagt, jeden Sonntag legt ihr bei euch zu Hause was auf die Seite. Wo ist deine Schublade, wo du zu Hause was auf die Seite legst, die Woche über? Sag sie mir. Jeder soll das Geld bei sich zu Hause ansammeln, sagt Paulus. Und ich vermute dahinter einen einfachen, praktischen Grund. Die Erfahrung ist nämlich, und die kennt ihr auch, was du im Portemonnaie findest, gibst du auch aus. Was du im Portemonnaie findest, das geben wir aus. Schlichtweg, weil es da ist. Und was einmal weg ist, das ist jetzt nicht höhere Mathematik, was einmal weg ist, ist wirklich weg. Keinen verdienten Euro oder kein Taschengeld kannst du zweimal ausgeben. Und deswegen bedeutet für uns, das ist mein Rat, meine Empfehlung, daheim ansammeln, so etwas wie der Dauerauftrag. Der Dauerauftrag zugunsten der Gemeinde. Das hat sich bewährt. Dann habe ich es nicht in der Tasche und gebe es aus und am Ende des Monats ist es nicht mehr da oder am Ende der Woche, sondern ein Dauerauftrag löst dieses Problem von allein. Was weg ist, ist weg. Also setze das Gesetz der Schwerkraft in deinem Geldbeutel außer Kraft. Das ist das Gesetz der entfliehenden Scheine und Münzen, die irgendwie bei jedem Stadtbummel oder Online-Kauf aus der Tasche purzeln. Ein letztes noch. Derzeit, liebe Gemeinde, freuen wir uns über viele Sondersammlungen. Und eben wurde davon berichtet und das ist großartig. Ganz herzlichen Dank, dass ihr euch so stark investiert. Danke auch für euren Einfallsreichtum und die tollen Aktionen für ein warmes Gemeindehaus. Ich finde, man spürt es schon. Ganz vielen Dank dafür. Aber schauen wir diese Sondersammlungen auch einmal aus einem anderen Blickwinkel an. Strukturell betrachtet sind die Notwendigkeiten von Sondersammlungen keine gute Nachricht. Sie zeigen nämlich an, dass es der Gemeinde an regelmäßigen, an beständig zulaufenden Einnahmen fehlt. Und deswegen ist das, was Paulus hier sagt, leg doch regelmäßig etwas zurück, beteilige dich doch regelmäßig an den Ausgaben der Gemeinde, auch für uns so ein wichtiges, praktisches Prinzip. Sondersammlungen sind ein Hinweis für fehlende Einnahmen im Haushalt. Und deshalb macht der Hinweis des Paulus Sinn. Leg regelmäßig etwas zurück, je nachdem, was dir möglich ist. Und wenn es dir möglich ist, dann richte, ob Gemeindemitglied oder nicht, einen Dauerauftrag für die Gemeinde ein. Und das, was du hast, und wenn es nicht viel ist, das führe beständig ab, indem du es in den Kollektenbeutel tust. Finde Wege, dein Geld mit anderen zu teilen. Und erlebe, dass sich darin Glaube praktisch gestaltet und erfahre, dass Gott dich dennoch versorgt. Das ist den Test wert. Und ich danke dir, dass du dich an der Testreihe beteiligst. Amen.
Ich habe mich vorhin, als einer über den Bibeltext sprach, so an einen ganz bestimmten Film erinnert, der mich vor vielen Jahren sehr bewegt hat. Wir waren mit jungen Leuten zusammen und haben uns einen modernen Film angeguckt. Es war ein Verkäufer und es war ein Käufer. Der Käufer hatte etwas gesehen, was ihm so wertvoll und so wichtig war, dass er um den Preis fragte. Und die beiden gingen in die Verhandlung. War sehr spannend gemacht, hat mich sehr bewegt. Und der Käufer ging die einzelnen Dinge durch, die der Verkäufer ging die Dinge durch, die der Käufer hatte. Und sagte ihm, ja, das musst du mir geben. Es ging bis dahin, dass der Käufer nichts mehr hatte. Überhaupt nichts mehr. Er durfte sich zwischendurch diese Kostbarkeit, die er haben wollte, angucken und war trotz allem total begeistert. Es war ihm einfach so viel wert, dass er sagt, ich setze alles, was ich habe, dafür ein. Die Wendung kam anschließend, nachdem er alles abgegeben hatte, gab ihm der Verkäufer letztendlich das, was er gerne haben wollte, dieses kostbare Teil, und er gab ihm Dinge zurück, die er abgegeben hatte, und sagte, jetzt möchte ich einfach gerne, dass du damit umgehst, dass du darauf aufpasst, dass du die Dinge von mir verwaltest, um einfach damit auch dein Leben und auch alles zu gestalten, aber es ist meins. Hat mich sehr beeindruckt, weil sich einfach eine Veränderung da auftut. Und die Veränderung war, alles, was mir nicht gehört und was ich bekomme, führt zur Dankbarkeit. Und ich glaube, das, was wir haben, ist auch Geschenk. Und deshalb denke ich einfach, wir wollen einfach in dem Lobpreis einfach Gott danken für das, was wir haben, für viele Dinge. Da geht es nicht nur um Geld, es geht auch um Zeit, die wir haben. Es geht auch um ganz praktische Dinge, um Essen, das wir haben, wie auch immer. Wir danken Gott für unser Leben, der das Leben gibt. Und das Leben mit ihm ist so wertvoll, dass sie ihm vertrauen können und vielleicht auch eine ganz andere Freiheit bekommen.
Danke, Vater, für das Leben, das du gibst, dass du deinen Sohn gabst, der mich unbeschreiblich lieb, hast mich gerettet und mich neu gemacht. Danke, Gott, für Jesus in mir. Ich bin froh mit Jesus in meinem Haus, gut zu wissen, jederzeit. Schuld vergib, ich gehe vorwärts, denn ich weiß bestehen. Jesus ist bei mir jeden Tag. Ich bin froh. Du bist der Vater, der mich sieht, der jedes Haar gezählt hat. Du bist der Vater, der mich liebt, der mich für sich erwählt hat. Mich will das schätzen, was du gibst, mich nicht daran gewöhnen. In allem Guten find ich dich, Wahren und im Schönen. Du füllst mich mit Dankbarkeit, du machst mein Herz, meine Seele weit. Vater im Himmel, alles verdank ich dir. Du füllst mich mit etwas gibt, mich überrascht mit Freude, dann bald ist er dich verdient, doch ich genieße es heute. Du füllst mich mit Dankbarkeit, du machst meine Seele weit, Vater im Himmel, alles verdammt.
Aus der Tiefe meines Herzens steigt ein Loblied auf zu dir, zu dem Schöpfer aller Himmel, zu dem Gott, der wohnt in mir.
Du hast mich erbarmt, gesegnet und geformt nach deinem Bild, durch die schwere Zeit getragen.
Und mit deinem Geist erfüllt, du bist die Quelle, das Leben in Fülle. Vater im Himmel, du bist mir heilig, Vater für immer, hebe ich dich, Vater dein Name. Geheiligt und dein Licht erleuchtet. Du hast mir genug gegeben, an deinem Tisch lädst du mich ein. Lehre mich bewusst zu leben, in deiner Gegenwart zu sein. Du hast mich so reich gesegnet, ich darf an meinem Herzen ruhen. Und was immer mir begegnet, hat mit dir etwas zu tun. Du bist die Quelle des Lebens in Fülle. Vater im Himmel, du bist mir heilig, Vater für immer, ehre ich dich. Vater, dein Name werde geheiligt und dein Licht scheine durch mich.
Das wollen wir, dass dein Licht durch uns strahlt in diese Welt hinein. Herr, du hast uns reich beschenkt. Du hast uns alles gegeben, was wir zum Leben brauchen. Und du selbst bist unser Leben und der, der alles rund macht, alles das, was wir haben, alles das, was wir tun, alles das, was uns begegnet. Ja, wir sind beschenkt mit Menschen, die um uns herum sind und die sich um uns kümmern, die wahrnehmen einfach, wenn es uns nicht gut geht, die sich mit uns freuen, Herr, wenn wir Freude haben. Du hast uns beschenkt mit Arbeitsstellen, du hast uns beschenkt mit einer Versorgung, Herr, die ausreichend ist und sogar darüber hinaus. Aber vor allen Dingen hast du uns beschenkt mit dem Leben, das wir in dir haben. Und das will ich ausdrücken einfach in meinem Lob, weil ich mich darüber freue. Ja, weil das das Wichtigste ist. Weil das das ist, was wirklich bleibt. Herr, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das Letzte, was bei uns passiert, ist die Begegnung mit dir auf ganz andere Art und Weise, die uns wahrscheinlich total vom Hocker hauen wird, uns begeistern wird. Du bist der Herr. Dich preise ich.
diese Stadt, diese Straße, diese Wege gehören dir. Diese Kirche, dieses Land, diese Menschen gehören dir. Diese Hände, dieses Herz, dieses Leben gehört dir. Dazu sind wir berufen, zu tun, was du von uns willst. Die Schwachen zu stärken, mit Armen zu teilen und Boten des Friedens zu sein. Verlorene suchen und Wunden zu heilen. Gehören dir diese Hände, dieses Herz, dieses Leben gehört dir. Dazu sind wir berufen, zu tun, was du von uns willst. Die Schwachen zu stärken, mit Armen zu teilen.
Lobt unseren Gott. Alles, was
Wir laden ein, nach dem Gottesdienst gerne noch etwas zu verweilen. Vorne im Foyer finden sich Kaffee und Tee. Wenn dir aber persönlich etwas auf dem Herzen liegt, du Gesprächsbedarf hast oder einfach gerne mit jemandem anders zu Gott kommen möchtest, beten möchtest, so ist dazu ebenfalls herzlich eingeladen. Das kann dann hier vorne bei den Bänken geschehen, nach dem Gottesdienst. Außerdem laden wir ein zur Gesprächsinsel. Dort werden sich Arne Völkel und Christian Voss befinden, wenn es um Fragen und Ähnliches direkt zur Gemeinde geht. Ich möchte gerne noch Fürbitte halten. Dazu bitte ich euch aufzustehen, und auf die Fürbitte antworten wir gemeinsam mit den Worten: Herr, erhöre uns. Herr, du schaust auf uns und siehst diese vielfältige, lebendige Gemeinde. Wir danken dir dafür und bitten dich um deinen Segen für diese Gemeinde, dass wir ein Segen sein können. Wir bitten dich, Herr, erhöre uns. Barmherziger Gott, heute wollen wir auch denjenigen Menschen gedenken, die verstorben sind in diesem Kirchenjahr. Schenke uns Trost und Zuversicht, dass wir mit diesen Verlusten nicht alleine dastehen. Gemeinsam bitten wir, Herr, erhöre uns. Herr, du siehst auch die nächste Zeit. Du siehst den Advent, wo wir uns vorbereiten auf die Niederkunft deines Sohns Jesus Christus. Führe unsere Herzen hin zu dir und deinem Sohn, der zu uns kommen wird. Wir bitten dich,
Herr, erhöre uns.
All das, was wir dir anvertrauen möchten, legen wir in die Worte, die dein Sohn uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So geht in diesen Sonntag mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne und behüte euch. Der Herr lasst sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch seinen Frieden. Amen.